Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen im Podcast Work, Life, Rebels. Heute habe ich hier Edi Bergmann. Hallo Edi.
Hi, grüß dich. Schön, heute hier zu sein.
Das freut mich auch, dass du den Weg auf dich genommen hast aus Detmold von Orgamax. Denn du bist der People and Culture Manager der Firma Orgamax. Und ich glaube, man kann auch sagen, du bist echter Influencer. Du bist Corporate Influencer quasi vom Feinsten.
Kann man sagen, ja.
So haben wir uns kennengelernt. Denn du warst hier in der Garage 33 auf einem Event und hast gesprochen zum Thema Corporate Influencing. Und da habe ich mir zwei ganz spannende Zahlen mitgeschrieben. Ja. Du hast nämlich in 18 Monaten 16.000 Follower bekommen und über 2,5 Millionen Impressionen erreicht.
Ja.
Finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, danke schön. Es war eine lange und ich kann auch sagen harte Reise. Im Endeffekt hat es sich aber gelohnt. Und das ist so etwas, was ich auch Leuten mitgebe, die da noch nicht unterwegs sind. Traut euch, versucht einfach mal was auszuprobieren. Und bleibt einfach für einen längeren Zeitraum dran, weil dann werdet ihr auf einmal Erfolge haben, von denen ihr niemals gedacht habt.
Den Effekt habe ich in ganz, ganz klein selbst ein bisschen gemacht und kann das absolut bestätigen.
Ja. Und es macht Spaß. Also das ist einfach das Schöne dabei, dass es auch Spaß macht und man lernt tolle Leute kennen, wie dich zum Beispiel. Wir hätten uns sonst nicht kennengelernt, wenn ich in der Garage nicht gewesen wäre. Und das ist einfach das Schöne dabei, dass sich der Horizont komplett öffnet.
Mhm. Ja. Damit unsere Hörer so ein bisschen Eindruck von dir bekommen, habe ich am Anfang so Rapid-Fire-Questions vorbereitet.
Ja.
Ich schieße mal los und du haust einfach raus, was dir dazu einfällt.
Mach ich. Sagen.
Das erste, Edi, ist, was vereinbarst du in deinem Leben?
Ich habe tatsächlich nicht so viel, aber die beiden Punkte sind dann doch sehr relevant bei mir im Leben. Und das sind einmal meine Kinder und das ist der Beruf. Das ist eigentlich auch meine Leidenschaft, meine Passion, die ich habe. Das, was ich mache, versuche ich immer zu 120% privat oder beruflich ist. Und da gebe ich halt immer 100%, weil ich möchte Leuten beweisen, dass es geht. Und das ist immer so mein Ansporn, den ich halt habe. Klappt nicht immer, aber auch Niederlagen gehören dazu im Leben. Auch im Privaten hat man Herausforderungen, aber da stelle ich mich.
Das klingt gut, ja. Wie teilst du dir denn die Care-Arbeit auf?
Tatsächlich alleine.
Mhm. Das ist eine 0 und 100.
Also man kann es nicht anders sagen. Also Beteiligung. Im Prinzip ist es, ja, die Care-Arbeit bei mir zu Hause, die mache ich. Habe schon häufiger drüber nachgedacht, ob ich mir da mal Hilfe holen könnte. Aber aktuell schaffe ich es noch selber. Habe jetzt seit knapp 3 Jahren ein Haus, das heißt ein bisschen mehr Arbeit.
Ja.
Aber es klappt im Homeoffice häufig ganz gut, wenn ich morgens die Wäsche anmache und mittags aufhänge. Das ist schon ganz gut.
Ja. Wenn du irgendwann mal in Richtung Au-pair denkst, kannst du mich mal fragen. Da habe ich jetzt Erfahrungen gesammelt.
Ach, guck, danke, werde ich drauf zukommen.
Ja. Was gefällt dir denn an deinem Job am meisten?
Ja, ich glaube, also der größte Punkt ist, dass ich Freiheit habe, Dinge auszuprobieren, die mir Spaß machen. Und auf der anderen Seite versuche ich den Menschen dann auch zu beweisen oder auch auch der Geschäftsführung, das, was ich mache, das funktioniert. Und da investiere ich viel Leidenschaft, viel Zeit. Das ist, glaube ich, so der Punkt, der Thema Weiterentwicklung, dass ich nicht stehen bleibe. Ich wäre in einem Unternehmen nicht happy, wenn ich, glaube ich, die nächsten 3 Jahre dasselbe machen würde, sondern ich möchte mich weiterentwickeln. Und das ist bei uns definitiv gegeben. Das macht enorm viel Spaß.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Diese Weiterentwicklung, das Wachsen und auch in einer Geschwindigkeit. Ne? Wenn man sich das anguckt, was du auf LinkedIn jetzt so schon geschafft hast.
Und mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie Position zu wechseln. Ich möchte irgendwie immer mehr andere Funktionen im Unternehmen haben, sondern in dem, was ich mache, möchte ich einfach wachsen. In Projekten, in Herausforderungen. Und ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, auch wichtig ist für Unternehmen, dass viele Mitarbeiter gar nicht die Hierarchietreppe nach oben steigen wollen, sondern die wollen in der Gänze, in ihrer Tätigkeit wachsen und in Projekten. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Immer was Neues lernen. Wir müssen ja auch alle immer was Neues lernen, denn der Job, den wir heute machen, den gibt es vielleicht in ein paar Jahren schon nicht mehr.
Also, korrekt.
So ist die Realität.
Ja, absolut.
Ja, was ich spannend finde, ist, nicht nur nach den positiven Tipps zu fragen, sondern auch nach den negativen. Deswegen, was war denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Das schaffst du eh nicht.
Also mal so voll mit dem Hammer.
Ja, genau. Das war doch nicht mein Tipp, das war so eine klare Aussage.
Ja.
Ja, so wie du das vorstellst, wird es eh nicht funktionieren. Du wirst keinen Arbeitgeber finden, du wirst den Alltag nicht hinbekommen. Und das höre ich manchmal immer noch so als Vorwurf auch. Wie kannst du nur Vollzeit arbeiten und hast 3 Kinder? Aber mir ist das relativ egal.
Ja, braucht man breite Schultern, aber den Vorwurf kenne ich.
Ja.
immer auch so mit einem Unterton noch, ne?
Ja, ja, genau. Also nicht so ganz direkt, aber immer so ein bisschen so unterschwellig. Aber ja gut, damit habe ich leben gelernt.
Ja. Wer ist denn dein Vorbild? Konntest du dir irgendwo was abgucken?
Also beruflich gibt es natürlich so einige Vorbilder, die ich habe. Ich habe einen guten Freund von mir, der hat eines mich gelehrt, dass man mit, nicht unbedingt immer mit Abschlüssen, aber mit Herzblut und Leidenschaft viel im Leben erreichen kann. Mhm. Und heute ist er im Vorstand eines großen Konzernes im Ausland. Und das war für mich immer so eine Art von Vorbild. Okay, du schaffst es auch mit Disziplin, mit Einsatzbereitschaft, mit Leistung schaffst du es auch. Und das war für mich so beruflich immer ein Vorbild.
Sehr ermutigend auch, ne? Absolut. Weil es ein positives Bild bringt.
Richtig, ja. Genau.
Ja, super. Jetzt sind wir warm, oder? Die Rapid-Fire-Questions haben funktioniert.
Absolut.
Dann würde ich jetzt gerne einfach noch ein bisschen mehr über deine Geschichte hören.
Gerne.
Wer bist du? Wie bist du geworden, wer du bist? Und vor allen Dingen für mich sehr spannend, wie bist du zu dem Thema Vereinbarkeit gekommen? Oder was verbindet dich damit?
Ja, wer bin ich überhaupt? Das ist immer eine gute Frage. Darüber macht man sich, glaube ich, häufig relativ wenig Gedanken im Leben. Also ich zumindest. Irgendwann mal war dann doch natürlich so der Punkt, wo man sich mit sich selbst ein bisschen beschäftigt. Und ich habe bei mir im Leben schon immer gemerkt, dass ich Verantwortung gerne mag. Mhm. Ich habe mal vor schon lange her meine Ausbildung als Bürokaufmann mal damals gemacht und war dann relativ schnell auch Filialleiter einer Autovermietung damals noch und habe relativ schnell, aber das habe ich auch gewollt, einfach dieses Thema Verantwortung bekommen. Es hat sich dann über die Jahre halt so hingebaut, dass ich halt immer mehr Verantwortung hatte. Ich habe natürlich auch mal den Job gewechselt. Bin jetzt heute People and Culture Manager bei Orgamax. Vorher war ich Personalleiter in einem großen Logistikunternehmen. Und ja, also der Punkt Verantwortung war irgendwie immer schon bei mir Thema. Ja, ich habe 3 Kinder, relativ früh auch geheiratet. Wir haben 3 Kinder zusammen und auch das ist natürlich heute Verantwortung. Wie kriegt man denn seine ambitionierten Ziele im Leben erreicht? Aber trotzdem ist man noch auch ein guter Vater. Und das ist für mich aber immer so, ich habe es nicht geplant, ich habe das Gefühl, dass es hat sich richtig angefühlt und es ist das Ding, was ich halt auch immer machen wollte. Und ja, heute klappt es echt gut, auch natürlich mit Herausforderungen, aber ich bekomme es, glaube ich, ganz gut hin.
Was sind denn so die Herausforderungen, wenn du da bist?
Ja, also ich kann dir mal ein ganz praktisches Beispiel erzählen, von heute Nacht zum Beispiel. Also meine Tochter hat Magen-Darm bekommen und die hat sich dreimal, wie soll ich sagen?
Ja, das können wir uns vorstellen.
Ja, genau. So, ja. Dann hieß es für mich heute Morgen, okay, entweder ich kann arbeiten oder halt nicht. Mhm. Und ich habe ein relativ hohes Verantwortungsbewusstsein, weil ich auch Mitarbeiter habe und die natürlich auch ein bisschen gebrieft habe. Da meinte auch mein Vorgesetzter so, Mensch, Edi, irgendwie siehst du heute nicht so fit aus, ein bisschen müde. Ich so, ja, heute Nacht war nicht so nice. Und dann meinte sie, ja, dann nimm dir doch frei den Tag und bleib einfach zu Hause. Wo ist das Problem? Ja. Und das wäre früher aber gar nicht machbar gewesen, in den Umständen, in denen ich gearbeitet habe. Ja. Das ist heute etwas, was ich halt sehr, sehr genieße, auch dieses Vertrauen natürlich auch, auch von Arbeitgebersicht zu sagen, ja, dann bleib doch zu Hause und ja, dass ich das auch schaffe und dass ich dann auch die Kraft und auch den Mut habe, in neue Themen reinzugehen.
Ja, und das dann auch eben mal mitzumachen, wenn es neu ist und wenn dir jemand diese Möglichkeiten bietet, es einfach mal zu gestalten.
Genau, und das sind so kleine Herausforderungen, so im Alltag. Aber auch ein großer Punkt bei mir ist, ich hole meine Kinder immer um 15, 15.30 Uhr ab. Mhm. Manchmal habe ich vorher, ich habe nachher Termine und ich kann mir meine Zeit so einteilen, dass ich das halt hinbekomme.
Ja.
Ich glaube, auch das ist auch ein großer Punkt des Vertrauens, dass ich mir den Tag so einplanen kann, wie ich das mit meinen Kindern auch hinbekomme. Weil sonst würde es so einfach nicht funktionieren. Also ich könnte den Job, den ich so heute mache, aber auch nicht ausführen.
Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen mehr zu diesem Ablauf sagen, damit wir uns besser vorstellen können, wie so deine Woche als HR-Leiter und alleinerziehender Vater aussieht? So zumindest in den Themenblöcken. Einfach, was ist dein Modell?
Also ich glaube, Planung und Struktur ist extrem wichtig, dass man die Woche gut plant. Und ich plane sie in der Regel halt Sonntagabend, da setze ich mich mal kurz hin, schaue, welche Termine habe ich, welche Termine haben meine Kinder. Die spielen Fußball, das heißt Fußballtraining.
Oh, und am Wochenende Spiele.
Morgen zum Beispiel, genau. Ja. Auf dem Sportplatz. Dann sind auch nochmal ein Elternabend. Klar, es gibt natürlich Punkte, wo wir das uns auch mit der Mama auch aufteilen, was ja auch völlig legitim ist. Mhm. Trotzdem versuche ich da auch immer, das hinzubekommen. Und ja, morgens stehen sie auf. Brotdosen müssen vorher mal geschmiert werden. Mhm. Ich mache das mal am Abend vorher. damit ich morgens gut vorbereitet bin und schau halt schon mal, okay, was steht an dem Tag an, wann muss ich die Kinder wieder abholen, wann habe ich den nächsten Termin. Manchmal ist das schon sehr stressig, wenn man zwischen den Terminen hasseln muss. Aber ich glaube, Struktur und Planung ist extrem wichtig und auch einen gewissen Freiraum. Mhm. Auch mal auf zu Dingen Nein zu sagen, ich glaube, das ist auch wichtig. Und wenn man etwas mal nicht hinbekommt, sagen, okay, geht diese Woche nicht, ich schiebe es auf nächste.
Mhm. Ja, Struktur und Planung, also wirklich guter Tipp. Hast du da auch noch ein Tool oder wie machst du das am Sonntag?
Also zum Beispiel, ich meine, ich bin ja Corporate Influencer, bedeutet, ich poste 4 bis 5 Mal die Woche. Da gehört sehr, sehr viel Planung und Struktur dazu. Ich arbeite mit einem Projektmanagement-Tool, das heißt Asana. Mhm. Dort plane ich im Prinzip schon die ganze Woche vorher. Wir haben in der Regel 20 bis 30 Posts fertig. Wow. Mit Bildern auch schon. Das heißt, falls ich mal krank werde, meine Texterin, meine Fotografin krank wird, haben wir immer genug Puffer da. Mhm. Und dann plane ich die Woche einfach schon komplett fertig. Das kann man in LinkedIn auch ganz entspannt machen. Ja. Die Posts schon mal vorplanen und man hat dann nicht morgens den Stress zwischen Frühstück, anziehen, Kinder wegbringen, ich muss noch posten und kommentieren. Und das macht LinkedIn automatisch. Also einfach ein guter Tipp, sich einen Abend vorher kurz hinzusetzen, den Tag zu planen, Post vorbereiten und dann ist das deutlich entspannter.
Mhm. Und dann hast du gesagt, das Kommunizieren ist auch sehr wichtig, ne? Auch so die eigenen Grenzen.
Genau.
Wie bist du an den Punkt gekommen, wo du auch sagst, so, ne, jetzt ziehe ich das mal durch, jetzt mache ich meine Regeln?
Ja, man hat natürlich auch einen gewissen Anspruch. Ich als Vater gegenüber meinen Kindern, ich aber auch als Arbeitnehmer gegenüber meinem Arbeitgeber. Und die beiden Dinge sind mir natürlich extrem wichtig. Aber klar, wenn es einem Kind nicht gut geht und krank ist, dann muss man auch mal Nein sagen. Es geht auch nicht. Ich habe relativ wenig Kranktage, auch dieses und doch das Jahr davor gehabt.
Das Holz drauf.
Ja, genau. Und da freue ich mich auch drüber. Und ja, das klappt eigentlich sehr, sehr gut.
Ja. Und was sind dann so die Plan B und Plan C? Also wie gehst du mit all den unvorhergesehenen Zwischenfällen um? Weil du hast ja wahrscheinlich dann terminierte Bewerbungsgespräche, also schon auch so Termine im Kalender, die vielleicht nicht jeder für dich übernehmen kann oder die schwer abzugeben sind.
Absolut. Ich war letzte Woche in Stuttgart, 2 Tage auf einem Event. Nächste Woche bin ich in Berlin. Das sind auch so Termine, die ich natürlich wahrnehme, wo die dann nicht abzugeben sind, sondern ich muss natürlich auch planen. Und auch die Arbeit, die ich sonst gemacht habe, muss jemand anders auch tun. Das Schöne ist auch, dass mein Arbeitgeber mich auch da unterstützt. Und zwar habe ich jetzt seit gut einem halben Jahr eine Werkstudentin, HR, die mir einfach unter die Arme greift, die Korrespondenzen übernimmt und ähnliches. Wir haben aber auch noch einen Recruiter eingestellt, der auch so das Tagesgeschäft auch für mich halt auch macht, weil wir bekommen extrem viele Bewerbungen. Das sind in der Regel so zwischen 100 und 120 jeden Monat. Wow. Und das für ein mittelständisches Unternehmen ist das schon eine Menge tatsächlich. Ja. Und da unterstützt er mich natürlich auch, dass ich dann auch Freiraum habe, Dinge zu tun, auf die ich Lust und Spaß habe. Also das ist die berufliche Seite natürlich auch. Und ich habe, das ist auch ein Punkt, den da brauchte ich etwas lange für, um den auch zu akzeptieren und auch anzunehmen. Ich habe gute Freunde, die mir irgendwann gesagt haben, hey, wir wollen dich einmal die Woche unterstützen. Wir holen einmal die Woche die Kinder ab. Wichtig. Genau, wir nehmen einmal die Woche die Kinder ab, wir holen die ab. Das sind auch sehr gute und langjährige Freunde von mir. Wir holen die Kinder ab und betreuen die, bis du abends von der Arbeit kommst.
Dann hast du einen langen Tag.
Einen langen Tag. Mittwoch ist das dann immer in der Regel.
Viel, ne? Weil das du ist einen Tag sagen kannst, ich habe da Open End, ich kann da Sachen reinplanen.
Richtig.
Absolute Zuverlässigkeit.
Absolut. Und das ist das Schöne, ich brauche an dem Tag nicht denken, okay, wann muss ich jetzt los, wann muss ich zurück, sondern ich kann entspannt in die Woche reingehen und in den Mittwoch. Und das ist ja einfach auch, glaube ich, ist wichtig, auch mal Hilfe anzunehmen. Ja. Weil man ist ja so, ich schaffe das schon. Und, aber es war ein wichtiges Learning für mich.
Und die haben es wirklich von sich aus angeboten oder wie genau ist das entstanden?
Ja, ich glaube nicht, dass sie, doch vielleicht haben sie auch die Hilflosigkeit vielleicht wieder gesehen.
Was total natürlich ist.
Man weiß
ist.
Es nicht.
Also wir haben alle diese Situation.
Ja, genau. Mhm. Aber es ist, glaube ich, so, wenn man Freunde im Leben hat, die einfach durch dick und dünn gehen. Und das sind so Freunde von mir, die dann gesagt haben, wir wollen die einfach unterstützen. Dann hat es aber noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, wir machen es. Ja. Weil ich dachte, okay, jetzt jemand zur Last fallen und das ist auch für sie dann Aufwand, das auch zu machen. Und dann habe ich tatsächlich auch gesagt, okay, komm, wir machen es.
Am Ende ist es eine Bereicherung für alle, oder?
Ja, und ich genieße es auch. Und die Kinder genießen es, weil die dann unter Freunden sind und die haben dann eine gute Zeit und ich weiß, die sind gut aufgehoben in dem Zeitraum und ich kann mich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren.
Guter Tipp. Und auch eben so dieses mit sich selbst im Reinen sein, zu wissen, dass es ein Dorf braucht und dass du und wir alle nicht alles alleine schaffen müssen.
Ich glaube, Kindererziehung ist mal allgemein, da braucht man auch gute Freunde, gute Leute aus dem Umkreis, die einen auch da supporten. Und da ist es wichtig, dass man eine gute Anlaufstellen hat.
Ja, ganz bestimmt. Wie hast du diese Elternrolle wahrgenommen in Bezug auf das, was du gelernt hast? Du hast ja jetzt gesagt, du bist ein extrem lernorientierter Mensch, du möchtest dich weiterentwickeln. Hast du aus der Vaterrolle was mitgenommen, was du vielleicht auch im Job anwendest?
Ja, auch ein gutes Beispiel dafür. Ich saß letztens mit meiner Tochter vor einer Aufgabe in Mathe. Mhm. Da hat sie mich so, Mensch, Papa, wofür brauche ich denn Mathe? Das ist doch voll doof. Ich brauche das doch gar nicht. Wofür brauche ich das denn später mal? Mhm. Und dann habe ich hier einfach versucht zu erklären, das, was du heute lernst, das bringt dich mal später im Leben weiter. Das heißt, manchmal weiß man noch gar nicht so genau, wofür brauche ich das denn, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Also wichtig ist, das Ziel nicht zu verlieren. Das habe ich versucht deutlich zu machen, dass es für die Zukunft wichtig ist, dass du etwas lernst, dass du dranbleibst, weil das wird für dich später im Berufsleben einfacher werden, wenn du mal dann vor mir sitzt oder vor einem anderen Personaler und er dich dann nach deinen Schulnoten fragt oder. Und das merke ich auch im Berufsleben bei mir. Das hat mir auch immer geholfen, das Ziel nicht zu verlieren. Mhm. Das versuche ich bei meinen Kindern halt auch ein bisschen mitzugeben, dass die einfach, ja, auch wenn es Herausforderungen im Alltag gerade mal gibt und es gibt mal eine Phase in der Schule, hat man keinen Bock, aber dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert.
Ja, also eine Zielorientierung. Und das ist ja auch schon in Richtung Motivation. Das kannst du bestimmt dann auch mit deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen, vielleicht Projektteammitgliedern auch einsetzen.
Genau, ja, dass man halt den Fokus nicht verliert, dass man motiviert bleibt, dass man auch kleine Steps, kleine Erfolge feiert. Jetzt gestern kam sie nach Hause und sagte, Papa, ich habe eine 2+, Mathe bin ich ja nicht so gut, und das haben wir gefeiert. Ich bin mit dir dann abends nochmal in Eisdiele von hat's ein Eis bekommen. So einfach kleine Erfolge, was die dann auch motiviert und supportet, und das mache ich bei meinen Mitarbeitern und Kollegen halt auch. Mhm. Wenn wir kleine Projekte abgeschlossen haben, dann kann man auch mal anstoßen.
Mhm. Ja, wenn ich dich so sehe, man spürt die Loyalität und die Begeisterung auch, mit der du das ganze Thema machst. Was würdest du sagen, hat denn dein Arbeitgeber auch davon, dass er dir eben diese Flexibilität ermöglicht, dass er dein Thema mit der Vereinbarkeit unterstützt? Was springt dabei rum?
Ja, ich glaube im Endeffekt viele, viele Bewerber und für uns eine sehr hohe, große Bekanntheit. Ja, natürlich, klar, der Arbeitgeber profitiert natürlich auch davon. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man ein Geben und Nehmen hat. Ich hatte letztens auch einen ganz guten Post, der ging auch ziemlich gut, weil man, glaube ich, heute von Arbeitgeberseite immer sehr, sehr viel erwartet und fordert. Ich meine, es ist ein Fachkräftemangel, es ist ein Arbeitnehmermarkt, dementsprechend müssen Arbeitgeber auch was tun. Ich sehe es aber auch noch so ein bisschen, okay, was gebe ich denn zurück? Mhm. Standard, also nur das, was im Vertrag steht, oder möchte ich auch ein bisschen mehr zurückgeben? Weil wir wollen ja gemeinsam wachsen. Ich meine, Herausforderung, der Arbeitgeber möchte natürlich auch etwas davon haben, dass er mich eingestellt hat. Und das ist, finde ich, halt immer wichtig in einem guten Miteinander, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und dass man auch etwas zurückgibt. Wenn ich Flexibilität erwarte, ist meiner Meinung nach auch so, dass der Arbeitgeber auch vielleicht mal eine gewisse Flexibilität von mir vielleicht erwarten kann. Ja. Wenn es ein Projekt mal da ist, was etwas länger dauert, dass man nicht sagt, nö, mache ich heute nicht, weil ich muss ja nur 8 Stunden arbeiten.
Ja. Na, und für dich kann er das ja auch eindeutig beantworten, weil wenn du dich dann abends noch hinsetzt und Kommentare beantwortest oder so, dann ist es ja genau dieses Geben und Nehmen, was so entscheidend ist.
Absolut. So kann aber auch bedeuten, wenn ich morgens früh mal irgendwie einen Arzttermin mit den Kindern habe oder ich habe was Privateres und dann gehe ich und erledige das. Bedeutet aber auch, dass ich mich dann nochmal abends hinsetze und dann nochmal vielleicht ein, 2 Stunden nachholen kann. Mhm. Das ist aber für mich in Ordnung. Also es ist für mich keine Last, sondern es gehört einfach mit dazu.
Ja. Würdest du sagen, dass so eine menschenzentrierte Unternehmenskultur, wie ihr sie bei Orgamax habt und du sie ja auch schaffst und transportierst, dass die noch weitere positive Effekte hat?
Absolut. Ich glaube einfach, so ein persönliches Miteinander ist extrem wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin, wir haben jetzt ein 14-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben viele Mitarbeiter, die auch schon lange, lange bei uns sind. Mhm. Sie verlässt uns jetzt zwar, das ist ein lachen und weinendes Auge. Sie war im Prinzip immer so wie so eine gute Hirtin. Die hat immer so die Abteilung gut zusammengehalten.
Das ist sehr wichtig.
Ja, sie hat die Abteilung gut zusammengehalten. Sie verlässt das Unternehmen jetzt aus dem Grund, nicht, dass es bei uns ihr nicht gefällt, aber sie hat noch einen Traum, und das war in einem Weinladen arbeiten. Und das ist in Detmold, hat jetzt einen neuen Weinladen aufgemacht. Es war immer schon ihre Passion da, sich richtig rein zu investieren. Und da sagte sie auch, was ihr halt immer fehlen wird, ist dieses Miteinander, dieses Austauschen auf Augenhöhe. Und das bindet Mitarbeiter auch auf Dauer.
Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass man eine gewisse Diversität im Alter auch in Abteilungen hat. Weil ich glaube, auch da hat jeder so seine Aufgaben indirekterweise. Ja. Weil man, klar, wenn jemand gewisse Lebenserfahrung auch hat, sieht er auch Mitarbeiter und Kollegen und das Team auch ganz anders, als wenn jemand vielleicht gerade Anfang 20 ist.
Ja, ganz bestimmt. Die Stärken sind auch ganz unterschiedlich verteilt.
Absolut.
Und das voneinander lernen und wieder eben die Vielfalt ist einfach viel größer.
Ja.
Ja. Jetzt arbeitest du aktuell in Vollzeit. Hast du immer in Vollzeit gearbeitet oder welche Modelle hast du persönlich vielleicht mal so ausprobiert?
Relativ wenig. Ich arbeite mein Leben lang schon Vollzeit. Mhm. Mit den Kindern arbeite ich Vollzeit.
Ja.
Ich habe mir schon häufiger mal die Gedanken gemacht, okay, sollte ich vielleicht ein bisschen die Stunden reduzieren. Das Problem ist, ich werde trotzdem mehr arbeiten wollen, weil es mir einfach auch Spaß macht und das, was ich mache, mir auch etwas bringt. Nicht nur Geld am Monatsende, sondern einfach auch eine, ja, ich will nicht sagen Erfüllung, aber das, was ich mache, mache ich einfach gerne und mit Leidenschaft. Ja. Und daher, ich glaube, Teilzeit, weiß ich nicht, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Es gibt natürlich verschiedene Modelle, wir auf Arbeit bei uns bei Orgamax haben natürlich auch verschiedenste Modelle. Mhm. Wir haben Mitarbeiter in 30, in 35, in 25, in 40, in 20 Stunden. Also es gibt eigentlich nichts, was es bei uns nicht gibt. Wir versuchen immer, auf die Bedürfnisse jedes Mitarbeiters einzugehen und jeder Mitarbeiterin.
Ja.
Und wenn jemand auch sagt, ich habe gerade einen Lebensabschnitt, wo es mir gerade wichtig ist, dass ich vielleicht nur auf 25 oder 35, also schon reduziere, dann können wir das auch vereinbaren. Und das finde ich auch wichtig, dass man auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht.
Ja.
Und nicht sage, okay, du arbeitest jetzt Vollzeit für dein Leben lang, sondern auch zu sagen, okay, ich möchte auf 25 reduzieren, weil, und dann ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, da kommen wieder loyale Mitarbeiter zurück. Weil wenn das Unternehmen wieder geben und nehmen sowas mitmacht, sind die Mitarbeiter natürlich auch irgendwie unter Zugzwang, was zu geben.
Richtig, und dann macht es auch Spaß und ist ein schönes Miteinander.
Eindeutig, ja. Jetzt bist du HR-Leiter und deswegen vielleicht so in Richtung Experte mal die Frage, wie sollte eine Führungskraft so richtig optimal aus deiner Sicht reagieren, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind? Was wäre eine gute Reaktion?
Glückwunsch, freut mich. So, das ist für mich so, also ich freue mich immer darüber, wenn jemand sagt, hey, ich bin schwanger, ich gebe halt eine Elternzeit.
Mhm.
Also ich habe nie den Gedanken so, okay, müssen wir ein Neues einstellen, sondern ich freue mich darüber, dass jemand einen neuen Lebensabschnitt eingeht und ein Kind bekommt und ich bin selber dreifacher Vater, ich weiß, was das bedeutet und ich freue mich immer sehr, sehr darüber und wir hatten mal eine Zeit, das ist manchmal auch ansteckend, auch im Unternehmen, dann hat man auf einmal 3, 4, 5.
So. Ja, wenn das Unternehmen noch so jung ist.
Ja, absolut, genau.
Naja.
Und dann ist das natürlich auch so. Und ja, ich freue mich darüber. Ich glaube, es ist nichts Schlimmeres gibt, wenn die Führungskraft dann irgendwie die Miene verzieht und direkt schon Aufgaben im Hintergrund hat, die jemand jetzt Neues übernehmen muss. Und das geht für mich gar nicht. Also wirklich ein freudiges Glückwunsch und das wird dann im Team auch gefeiert.
Hast du einen Tipp für die Führungskräfte, denen es dann so, die sich sehr zurückhalten müssen, um eben nicht sofort mit dem, uiuiui, was passiert denn dann? Und oh, die Fälle wegschwimmen sehen, irgendwie schon die Pechszenarien und das ganz Pessimistische im Kopf haben.
Ja.
Was können die machen?
Ja, ich glaube, man sollte immer noch Mensch bleiben und man sollte trotzdem auch professionell umgehen damit.
Mhm.
So, jeder kann man diese, oder es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, es ist ja auch in Ordnung, wenn man das machen möchte, einfach ja, eine gewisse Professionalität auch an den Tag legen und seine persönlichen Meinungen auch nicht direkt immer den Mitarbeitern in den Kopf knallen.
Mhm.
So, es ist jeder ist für sein Leben selbstverantwortlich. Und wenn ich mich dafür entscheide, ein Kind zu bekommen, ist das meine Entscheidung. Und das muss ich mit dem Arbeitgeber nicht abklären.
Mhm.
Dementsprechend hat er das zu schlucken und weitermachen.
Ja, es ist schön, das mal so zu hören, weil ich könnte mir vorstellen, das passiert ja doch so selten, jetzt mal auf so die Rolle einer Führungskraft gesehen, also es ist ja irgendwie dann doch irgendwie einmal im Jahr, vielleicht alle 2 Jahre mal, dass es den einen oder anderen ein bisschen unvorbereitet erwischt und dann vielleicht mal so gehört zu haben, was denn die gute Reaktion ist, kann dem einen oder anderen helfen.
Ja, absolut. Also bei uns ist es auch so, dass wir unsere Mitarbeiter auch in vielen Belangen auch unterstützen oder beziehungsweise auch die Führungskräfte einfach mal so auf Situationen ein bisschen vorbereiten. Alleine das Thema auch Gehaltsgespräche oder halt auch Mitarbeitergespräche, wie führe ich die denn überhaupt richtig?
Mhm.
Ich glaube, viele Führungskräfte müssen auch da regelmäßig supportet werden, weil ja, man sollte jetzt vielleicht nicht den besten Mitarbeiter direkt zur Führungskraft wählen. Das ist allgemein so ein Thema.
Ja, nicht die beste Fachkraft zur Führungskraft.
Absolut,
machen.
Ganz genau. Und dementsprechend sollte man auch da gut die Führungskräfte supporten, unterstützen und ich glaube auch als HR-BE in der Pflicht, das zu tun. Und wir sind immer, die Tür steht immer auch bei uns und ich finde es immer gut, wenn Mitarbeiter zu uns kommen und uns auch fragen, hey, wie sollten wir das da machen, wie sollten wir reagieren, hast du einen Erfahrungstipp?
Aber das ist echt gut. Gerade wenn ihr auf diese sensible Kommunikation Wert legt, denn den einen oder anderen, dem hilft das bestimmt, mal so fragen zu können.
Richtig, Absolut, absolut. Und was ich auch, oder was wir supporten, ganz aktiv auch, Führungskräfte, auch Väter nehmen ganz bewusst Elternzeit. Mhm. Und das finde ich schön. Ich habe selber auch genossen, jetzt nicht hier, weil ich habe drei Kinder, das reicht. Mhm. Aber früher habe ich das tatsächlich auch gemacht. Und es war eine tolle Zeit, an die ich mich gerne wieder zurückerinnere. Ich war auch 2 Monate in Elternzeit und es war schön. Also ich würde die Zeit nicht mehr missen wollen, weil es einfach eine besondere Zeit ist, gerade wenn man Vater wird das allererste Mal, die Zeit dann einfach auch mit der Familie zu verbringen.
Ja, und wenn du sagst, ihr macht das besonders für Väter, heißt das, ihr habt eine Art Kampagne oder ihr stellt Role Models vor? Wie macht ihr das, dass Väter auch ermutigt werden, sich zu trauen, in Elternzeit zu gehen?
Es wird gelebt einfach. Mhm. Also Führungskräfte leben das, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte in hoher Verantwortung gehen auch in Elternzeit. Und ich finde manchmal, es muss nicht immer etwas geschrieben werden, sondern es muss gelebt werden.
Das ist am wirksamsten.
Es ist wie so Werte im Unternehmen, die sehen gut aus auf dem Papier. Ja. Wenn sie nicht gelebt werden, ist es nicht schön. Und das ist auch so etwas, was bei uns auch gelebt wird. Und wir haben einige Führungskräfte, die die letzten Jahre auch in Elternzeit gegangen sind. Vielleicht nicht direkt 2 Monate am Anfang, aber den ersten Monat und dann vielleicht nochmal nach 7 Monaten, dann nochmal 1 Monat. Und ja, es ist gut. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man auch als Vater die Zeit nutzt, der Familie und auch als Arbeitgeber sollte man das supporten und unterstützen.
Ja, jetzt hast du immer über die klassischen 2 Monate gesprochen. Gibt es denn da auch welche, die sich an 6 oder 7 Monate rantrauen oder ist das bei euch auch noch so ein Weg?
Das haben wir tatsächlich noch gar nicht so häufig bei uns gehabt. Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei uns im Unternehmen. Ich kann mich tatsächlich also gerade auf Vätersicht gar nicht daran erinnern, dass wir das schon bei uns gehabt haben. Ja. Vom Grundsatz, also von HR-Sicht und Geschäftsleitungssicht ist das überhaupt kein Problem. Also wenn das jemand sagt, ich möchte das machen, dann wird das natürlich auch akzeptiert. Wir haben zum Beispiel auch aktuell einen Fall, wo auch eine Führungskraft gesagt hat, ja, ich war jetzt schon 3 Monate in Elternzeit, ich würde gerne nochmal 1 Monat nochmal dranhängen. Aber klar, das kannst du gerne machen. Und er geht jetzt auch nochmal im Oktober nochmal einen ganzen Monat. Und das finde ich halt schön, weil er sagt, es ist mir eine wichtige Zeit, mit der Familie zusammen zu verbringen. Und ja, wer werden wir das zu verneinen? Also das wäre tragisch.
Ja, die meisten Menschen kommen da ja auch mit einer anderen persönlichen Reife zurück, habe ich so das Gefühl.
Ja,
und
doch,
mit einem sehr klaren, sehr klaren Prioritäten und Werten. Mhm. Also es ist echt eine prägende Erfahrung auch.
Ja, also ich finde es auch gut und dementsprechend sollten das auch so viele wie möglich auch machen.
Ja, jetzt hast du gerade schon ganz wunderbar davon gesprochen, wie wichtig es ist, als Führungskraft mit gutem Beispiel voranzugehen, eine Kultur nicht nur eben irgendwo hinzuschreiben, sondern zu leben. Für dich, gerade vielleicht in der Rolle als alleinerziehender Vater, wird das wahrscheinlich aber auch nicht gerade so sein, dass dir überall der rote Teppich ausgerollt wird. Mhm. Also ich stelle mir vor, so wenn ich jetzt gucke, wo ich überall war mit Kindern, wie wenig Väter da auch präsent sind, dass du bestimmt an der einen oder anderen Stelle mal einem Vorurteil begegnet bist.
Absolut. Ich kriege ja auch mal den Vorwurf, wie du arbeitest Vollzeit und hast 3 Kinder. Nach dem Motto, warum kümmerst du dich nicht richtig um deine Kinder? So, weil dann hast du ja gar keine Zeit mehr für die, wenn du schon Vollzeit arbeitest. Und das höre ich halt immer wieder. Und das ist schon, manchmal nervt es so, weil ich mich rechtfertigen muss. Und dann denke ich mir, das ist meine Entscheidung und meine Verantwortung. Und ich und die Kinder kommen gut damit aus. Aber man hat dann doch hin und wieder mal so diese gewissen Vorurteile, dass man dann so, ja, das schaffst du ja eh nicht. Und warum machst du das? Und natürlich auch, aber gut, das ist halt, ich habe halt ein Haus. Man muss dann auch ganz klar auch mal da auch schauen, ich habe bald ein Haus, man hat natürlich auch Verbindlichkeiten und viele können sich das gar nicht leisten, heute auch dann noch in Teilzeit teilweise zu gehen. Kenne ich auch viele Beispiele.
Ja.
Und ja,
mit aber das Einkommen erst recht.
Ja, genau. Und das hört man dann halt immer häufig, dass man da so gewisse Vorwürfe bekommt. Genau. Wir hatten es aber auch schon gehabt, ganz häufig, dass Mitarbeitende auch ihre Kinder auch mal mit zur Arbeit genommen haben, wenn es jetzt gar nicht mehr ging, niemand da war und ihr auch Homeoffice, ich weiß gar nicht, warum die nicht im Homeoffice geblieben ist. Da hat es ein Kind auch mal für eine Stunde mitgenommen oder für 2. So.
Ja, klar.
Warum denn nicht? Also ich wünsche mir eigentlich eine interne Kita am besten. Mhm. Das wäre natürlich so richtig cool. Oder irgendwie so eine Krabbelgruppe so für Kinder.
Ja, oder eine Tagesmutter in einem Unternehmen.
Ja, genau.
So, das ist die kleinere Variante.
Ja, genau. Ne? Und sowas finde ich halt stark, wenn man zukünftig auch sich da weiterentwickelt, dass Unternehmen auch auch dafür einen Fokus haben.
Mhm. Ja. Und was sagst du den Leuten, die dir so ein Vorurteil an den Latz knallen? Also sagen, schaffst du das und ist der Vater hier richtig...
Ja, ich sage dann natürlich auch mal, komm erstmal du in meine Fußstapfen rein und geh meine Wege, dann wirst du auch vielleicht anders denken, weil Leute von außen sehen das natürlich immer aus einer gewissen Brille und man hat natürlich gewisse Vorurteile, weil man die Hintergründe nicht kennt und gerade weil ich auch noch viel beruflich unterwegs bin, habe ich aber auch ein großes Netzwerk und viele sehen das ja gar nicht. Das Wichtigste ist mir immer, dass die Kinder gut versorgt sind und dass ich mit einem freien Kopf irgendwo hinfahren kann.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, nicht, also das ist mit das Schlimmste, wenn man halt einfach so dieses Bewusstsein hat, okay, sind die Kinder versorgt, geht es denen gut? Und das ist mir halt immer also extrem wichtig. Mhm. Und da nehme ich mich aber auch immer mal wieder zurück. Also das, mich fragte mal letztens jemand, Edi, hast du Hobbys? Und ich so, ja, warte kurz, ich überlege.
Ich glaube, das kennen aber fast alle Eltern.
Ja, das, ich konnte nicht viel aufzählen. Ja. So, ich habe halt nicht, aber das ist aber auch, das ist in Ordnung. Also ich hader damit nicht, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, einen Jagdweg dreimal im Jahr gehen kann, sondern das ist einfach für mich, das ist jetzt mein Weg und das ist jetzt meine Zeit, die ich halt so habe und da, die stecke ich gerne zurück.
Ja, das ist alles eine Phase, sagt man doch immer, ne?
Genau. Richtig.
Ja, was mich auch interessiert ist, du arbeitest bei Orgamax in einem Unternehmen mit unglaublicher Kultur. Du sagst ja auch, du musst gar nicht groß was tun, um die Kultur zu verändern, sondern sie nur darstellen. Aber wenn jetzt hier Leute den Podcast hören, bei denen vielleicht noch an der Unternehmenskultur ein bisschen was getan werden könnte, was sind denn so Instrumente, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast, um eine positive, menschenzentrierte Unternehmenskultur zu schaffen?
Ich glaube, den Raum zu bieten, dass Mitarbeiter keine Angst haben müssen, dass sie mal an der Kaffeemaschine länger als 5 Minuten stehen. Mhm. Ich glaube, das ist so etwas, was eine gute Unternehmenskultur ausmacht, wenn die Führungskraft kommt, nicht gleich so wieder so, also zu tun hat, ich arbeite jetzt, sondern einfach ein vertrautes Miteinander zu haben. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man einander vertraut und auch man weiß, okay, auch wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde stehe, ich werde meine Arbeit trotzdem machen und auch das Ziel erreichen. Wir zum Beispiel haben bei uns schon seit längerem eingeführt, das hatten wir auch gestern wieder, ein Afterwork, wo wir uns einmal im Monat abends zusammentreffen, machen Spieleabend zusammen, die Partner können auch mitgenommen werden, die Kinder können auch mitgenommen werden, man einfach 17 Uhr zusammenkommt, einfach eine schöne Zeit hat. Und Kommunikation ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass einfach alle im Unternehmen wissen, wofür mache ich das überhaupt? So, was sind denn meine Aufgaben, oder was ist das, was ich hier mache? Welches Ziel verfolgen wir denn überhaupt als Unternehmen? Und was ich auch sehr wichtig finde, jeder ist auch verantwortlich für die Kultur des Unternehmens. Mhm. Weil so wie ich behandelt werden möchte, sollte ich auch bestenfalls andere behandeln. Ja. Das heißt,
fängt beim Grüßen an.
Fängt beim Grüßen an, genau. Mhm. Ich habe mir das zum Beispiel angewöhnt, wenn ich jemanden sehe, dann sage ich immer, hallo Elisabeth. Also ich sage den Vornamen immer. Und mir sagte letztens sogar jemand, das finde ich richtig gut, dass du das machst. Das ist irgendwie ist das toll. Es fühlt sich irgendwie gut an, wenn du nochmal den Namen sagst. Es ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit. Genauso wie wenn neue Mitarbeitende zu uns kommen, auch am ersten Tag, sagte mir letztens auch einer, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich kenne schon die Hälfte, weil jeder kannte meinen Namen und ich wurde direkt aufgenommen, aufgesogen in die Kultur irgendwo. Und das ist aber immer eine gute Frage. Wir haben uns darüber auch letztens Gedanken gemacht, was ist denn Kultur? Und das ist so, also für mich ist es die Kultur, die jeder Einzelne irgendwo mitbringt. Eine gewisse Herzlichkeit, eine Offenheit, eine gute Fehlerkultur zu haben, lösungsorientiert zu sein, dass man auch Fehler machen darf, dass man und vor allen Dingen sei so, wie du bist. Mhm. Und verstell dich nicht, wenn du in Shorts kommen willst, dann komm mit Shorts. Wenn du komplett tätowiert bist, dann sei komplett tätowiert. Wenn du, sei einfach so, wie du bist. Und ich glaube, das macht es bei uns halt auch aus, wenn man auch mal auf die Karriereseite schaut. Jeder ist bei uns unterschiedlich. Jeder darf so sein, wie er ist. Mhm.
Jetzt hast du ganz viele Sachen genannt. Ich würde auf ein paar noch mal genauer eingehen wollen. Wie schaffe ich es denn, dass dieses Gefühl an der Kaffeemaschine nicht aufkommt? Ich muss sofort wieder weg. Also ist das auch wieder so ein Vorbildthema? Oder woran liegt das? Was würdest du sagen?
Ich habe da auch ein gutes Beispiel für, weil ich finde immer, Beispiele sind immer gut, so echte Storys aus dem Leben. Und ich weiß noch, als ich den ersten Tag anfing, und da kam mein Chef zu mir und ich habe gar nicht gewusst, dass das mein Chef ist, weil der halt irgendwie eine Shorts an hat und ein T-Shirt und dann sagt er zu mir, das ist mir bis heute noch da stecken geblieben. Er meinte, hey Edi, komm erstmal an, lern erstmal Leute kennen. Wir haben keine Erwartungen an dich. Sei so, wie du bist und werd Teil dessen. Mhm. Das hat mir so den ganzen Druck rausgenommen, irgendwas leisten zu müssen. Mhm. Gerade so am Anfang, wo man noch neu da ist, sich auch vielleicht beweisen möchte. Und ich so einfach so sein konnte, wie ich war. Und das hat mir halt extrem geholfen. Und auch nicht dieses Gefühl zu haben, wenn ich dann mal an der Kaffeemaschine stehe und die Geschäftsleitung kommt, nicht gleich zucken zu müssen, sondern er stellt sich dazu und redet mit uns.
Und das Pläuschen ist vielleicht das entscheidende Pläuschen des Tages, weil die Idee entsteht oder der Austausch.
Ich merke immer wieder, diese kurzen Gespräche an der Kaffeemaschine, kriege ich gerade von der Geschäftsleitung die meisten Infos, weil die nie Zeit haben. Und dann sind das diese kurzen 10, 15 Minuten, wo man da drin steht und sagt, hey, ich habe da noch eine Idee oder hey Markus, lass mal kurz darüber sprechen und darüber reden. Mhm. Und das macht es einfach aus. Und ich glaube, diese Vorbildfunktion, wie du es gerade schon gesagt hast, ist genau der Punkt.
Ja. Ja, dann ist wahrscheinlich auch das strategisch richtige Aufbauen einer Kaffeemaschine an irgendeinem gut erreichbaren Ort ein wichtiger Tipp.
Absolut, ja, doch. Und der Kaffee sollte gut sein.
Ja, das ist wahrscheinlich auch wichtig. Jetzt hast du gesagt, gute Kommunikation ist auch wichtig. Einfach nur quasi die direkte Führungskraft, die in einem Meeting abholt. Oder was habt ihr noch so an Tools, an Hilfsmitteln, um eine gute und transparente Kommunikation hinzubekommen?
Wir haben zum Beispiel montags immer einen Rückblick. Bedeutet, dass wir aus HR machen das. Wir machen ein kurzes Recap-Video von der letzten Woche. Mhm. Was ist passiert? Welche Termine stehen an? Worauf solltet ihr achten? Das finde ich schon mal so eine Kleinigkeit, die auch dazu beiträgt, damit alle Leute Bescheid wissen, was geht gerade ab in der aktuellen Woche. Mhm. Was wir auch machen, ist ein All-Hands, einmal im Monat zum Beispiel. Mhm. Den hatten wir auch gestern, wo dann eine Abteilung aus dem Unternehmen einmal ein Projekt vorstellt oder ein neues Thema vorstellt. Oder wir sind gerade Marketing extrem gewachsen mit 14 Personen und da haben wir ein neues Projekt mit TikTok und das wurde nochmal neu vorgestellt. Wer macht da was und wie machen wir das? Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Was wir auf Unternehmensebene machen, ist, wir arbeiten nach OKR. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil ja jeder im Unternehmen weiß, was das Ziel der Company ist. Ja. Weil es ist sehr präsent, man kommt bei uns rein und das auf großem Widescreen stehen die Ziele sogar auch. Und das finde ich halt ein super Arbeitsmodell, wo einfach jeder abgeholt wird.
Ja, das stimmt. Da ist die Transparenz und die gute Kommunikation quasi eingebaut in Objective Key Results.
Ganz genau.
Für den Fall, dass es jemand noch nicht gehört hat und googeln möchte.
Ja.
Ja, super. Da sind echt ein paar Dinge dabei, die wirken ja vielleicht sogar kompliziert. Also so ein, ich glaube, ein OKR-Modell aufzubauen, das braucht ein bisschen. Aber wie du sagst, die sind unglaublich wirkungsvoll. Und ein paar Dinge sind vielleicht auch nicht so schrecklich kompliziert, wie zum Beispiel einem neuen Mitarbeiter am Anfang dieses Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Das heißt, du hast wahrscheinlich einfach allen gesagt, wer anfängt und wie er heißt.
Genau, das sind also eigentlich das nur so Kleinigkeiten. Ne? Wenn man am Freitag der ganzen Teamleiterrunde sagt, hey, Montag fängt die Person an und die sagt das direkt am Montagmorgen allen anderen Kollegen und Kolleginnen, dann weiß einfach jeder Bescheid.
Ja.
Und dann fühlt man sich auch nicht so komplett ausgegrenzt.
Ja, im Gegenteil. Gerade absolut. So sich willkommen zu fühlen,
richtig,
ist wichtig.
Mhm. Und Thema OKR ist bei uns natürlich auch etwas, was jetzt nicht von heute auf morgen geklappt hat. Mhm. Wir hatten auch anfangs Schwierigkeiten. Wir machen das jetzt seit 3 Jahren, arbeiten wir nach OKR, haben auch mittlerweile einen OKR-Coach, einen eigenen Inhouse-Consultant, der das Ganze betreut. Das heißt, die Meetings betreut, die Strukturen betreut, die Sets mit betreut und das ist natürlich auch ja, das, was wir uns leisten wollen, aber auch müssen, damit es läuft.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also meinst du, das ist nur was für die Unternehmen in der Größenordnung von Orgamax? Oder können sich da auch größere Unternehmen oder noch kleinere Unternehmen eine Scheibe von abschneiden?
Ich habe es sogar mal privat gemacht. Mhm. Also ich glaube, noch kleiner kann man es nicht runterbrechen.
So fürs eigene Leben.
Ja, genau. Ja, ich habe mir einfach...
Das geht gut.
Ja, daher, also ich glaube, es geht bei jedem.
Ja.
Ich habe mal sogar letztens gelesen, eine Behörde hat sogar mal versucht. Mhm. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat.
Überraschung gibt es.
Ja, genau.
Naja, ganz offen sein.
Ja.
Dann würde mich noch interessieren, was du denn von den Vorbildern, die du so im Laufe des Lebens hattest, gelernt hast. Denn Rollenvorbilder sind für mich ganz wichtig. Der Podcast ist auch dafür da, Vorbilder transparent zu machen. Ich finde es spannend zu hören, was du denn von anderen Menschen gelernt hast, was du auch wieder weitergeben kannst.
Mhm. Ich glaube, dass, oder anders gesagt, ich bin keine Person, die jammert. Weil, also was ich in meinem Leben gelernt habe, du kannst dich beschweren über Dinge, du kannst auch mal hinfallen. Dann steh aber auf und hör auf zu jammern.
Ja.
Ich hatte auch letztens einen LinkedIn-Post darüber. Also ihr merkt, ich poste viel auch über meine privaten Herausforderungen im Leben, weil ich glaube, ich merke immer wieder, das supportet auch viele Menschen. Und dieses Thema Jammern mag ich einfach nicht.
Ja.
Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder änderst du es oder du akzeptierst es.
Love it, change it or leave it.
So sieht es aus. Und da bin ich eher der Freund, okay, ich kann mich mal einen Tag ärgern, dann stehe ich aber auf und verändere es.
Mhm.
Und das ist so etwas, was mich im Leben immer schon begleitet hat. Ja, nicht jammern, machen. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen vielleicht zu übereifrig. Ich bin auch so ein Typ, ich habe noch kein großes Konzept, fange aber schon mal an. Und mein Kollege, der Jan ist aus dem Marketing, ist dann eher so das andere Pendant dazu. Und wir haben aber eine sehr gute Mitte miteinander gefunden. Ich bin eher so der Enthusiast und er ist eher so der Realist. Und dann treffen wir uns in der Mitte, aber das funktioniert gut.
Ja.
Und das habe ich so für mich gelernt.
Ja, auch einfach zu wissen, dass deine Stärke dann eben ist, voranzugehen, Ideen zu entwickeln und dir dann auch jemanden zu holen, der genau gegenüberliegende Stärken hat. Das ist dann eben auch entscheidend und das machst du.
Absolut.
Habe ich nach diesen ganzen Fragen irgendwas vergessen, wo du sagst, da hättest du aber mal nachfragen sollen, da wollte ich dringend noch was erzählen.
Ich glaube tatsächlich, also wir haben vieles Gutes angerissen, muss ich sagen. Breites Portfolio an Fragen da gewesen. Ich glaube tatsächlich nicht.
Wie kann dir denn dann jetzt vielleicht die Hörerschaft des Podcasts helfen? Außer vielleicht auf dein LinkedIn-Profil zu gucken. Offensichtlich. Ja. Verliert auf jeden Fall verlinkt. Aber gibt es noch was? Brauchst du zu irgendwas Feedback oder hast du eine Frage? Was könnten sie tun?
Also ich finde es natürlich immer spannend, auch andere Geschichten zu hören. Wie schafft ihr denn Beruf und Vereinbarkeit? Das ist natürlich ein Thema, was mir nah am Herzen liegt, weil ich es selber auch lebe. Ich bin kein Mensch, der damit hausieren geht, sondern ich lebe es einfach. Es ist mein Ding. Ich muss da jetzt nicht jeden Tag 5 Posts schreiben, sondern aber mich interessiert natürlich auch, wie geht ihr damit um? Ne? Welche Herausforderungen habt ihr im Alltag, wo man sich vielleicht connecten kann? Also ich tausche mich sehr gerne mit Menschen aus. Wenn ihr Herausforderungen im Alltag habt, schreibt mir gerne, kommt auf mich zu, lasst uns miteinander austauschen und voneinander lernen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir Spaß machen würde.
Ja. Und du antwortest auch extrem schnell, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Danke.
Ja, das ist sehr sympathisch.
Ja, dankeschön.
Dann habe ich jetzt zumindest noch Lust auf ein kleines Spielchen, und zwar auf den Phrasenverdrescher. Der Phrasenverdrescher ist dafür da, dass so übliche Triggerfragen, wo man merkt, das wirkt irgendwie nach, aber ich war nicht schlagfertig genug, hier mal in Ruhe und aus der Situation auseinandergenommen werden können.
Ja.
Damit beim nächsten Mal, wenn jemand mit so einer Phrase kommt, die Antwort vielleicht ein bisschen besser ist oder sie einfach jemand anderem hilft.
Ja.
Was triggert dich denn? Was sind so die Phrasen, die dich echt nerven?
Ja, vor dem Podcast haben wir uns schon mal ganz kurz über so ein, zwei Fragen unterhalten. Und also was ich ganz schlimm finde, ist, ich habe das tatsächlich letztens in einem Bewerbungsgespräch mit einer Bewerberin mitbekommen. Da meinte sie so, ja, sie wurde nicht eingestellt, weil der Personaler mitbekommen hat, dass sie geheiratet hat. Und dann kommt ihr dieses Vorurteil, naja, wenn die jetzt heiratet, dann ist sie in 2, 3 Jahren schwanger und dann fehlt uns die Mitarbeiterin wieder. Und so denke ich, sowas geht gar nicht. Und das sind so Äußerungen, die für mich gar nicht gehen.
Ja.
Oder ich stelle keine Person zwischen 25 und 35 ein, weil sie könnte ja schwanger werden und dann könnte sie weg sein.
Gebärfähiges Alter.
Mhm. Und das ist, also diese ganzen Klischees finde ich einfach, das geht nicht. Also das nervt mich einfach tierisch. Mhm. So, wir bei uns haben eine sehr, sehr gute Quote an Männern und Frauen. Und das ist uns auch wichtig, dass wir nicht nach Herkunft und Geschlecht einstellen, sondern nach Fähigkeiten einstellen und nach Personality und ob es matcht und ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, das spielt für mich überhaupt keine Rolle.
Ja, da steckt ja hinter solchen Aussagen so ein tief sitzendes Rollenverständnis von Aufteilung Mann und Frau zusammen und häufig manchmal auch noch so persönliche Verletzungen. Ne? So,
richtig.
Ich wäre vielleicht auch gerne der aktivere Part gewesen, aber es ging auch aus irgendwelchen Gründen nicht, also soll das bitte auch kein anderer machen. Also irgendwie so ein Thema, dass viele dann eben auch sehr, sehr bewegt.
Ja.
Häufig dann auch eben noch verbunden mit Maternal Bias, also mit einem Vorurteil gegenüber Müttern, dass sie eben zum Kind gehören und nicht mehr so karriereorientiert sind. Was machst du, wenn jemand sowas sagt? Hauen wir dann raus und sagen, das geht gar nicht? Oder erklären? Oder was ist eine gute Taktik?
Also ich finde es immer gut mit Leuten, also zu verstehen, warum denkst du so? Weil meine Meinung ist meine, deine ist deine, aber lass uns doch, also ich möchte die Person mal verstehen. Warum redest du, also warum denkst du so? Was sind denn deine Gründe, warum du gerade so eine Äußerung von dir gibst? Weil jeder denkt ja erst im Recht. So, das ist immer das Problem dabei. Und ich glaube, eine gewisse Verständnis füreinander zu haben, ist wichtig und Hintergrundinformationen. Ich bin auch so eine Person mittlerweile geworden, nicht immer, aber ich schlafe mal eine Nacht drüber. So einfach mal wieder runterkommen, aus der Situation mal kurz rausgehen und jetzt nicht direkt immer die Konfrontation zu suchen, sondern dann mit einem kühlen Kopf an das Thema ranzugehen.
Und sprichst du die Leute dann hinterher nochmal drauf an, nach der Situation,
gibst
Feedback?
Ja.
Weil dann fängt es wahrscheinlich an zu rattern und dann verändern die ihr Verhalten.
Ganz genau. Und so, das ist dann meinen die ja schon, die hätten es vergessen oder ich hätte es vergessen. Und dann komme ich aber nochmal mit einem klaren Verstand und will das Thema nochmal aufgehen. Und das ist, finde ich, halt extrem wichtig, dass man da jetzt das nicht einfach so stehen lässt, sondern auch dann mal die Konfrontation sucht.
Ja. Ich habe auch schon mal provoziert und gesagt, würdest du das einen Mann auch fragen?
So.
Aber dann entgleiten manchen auch die Gesichtszüge so ein bisschen. Also es muss man dosiert anwenden, würde ich sagen.
Ja. Was ich auch mal ganz tragisch finde, ist, warum stellst du den ein? Der ist doch schon Mitte 50. Der hat doch nicht mehr lange.
Ach ja, nur noch 20 Jahre.
Ja, genau. Also. Das ist auch so ein Thema, was ich völlig, völlig Schwachsinn finde.
Ja.
Ja doch, der hat doch genug. Und wir fördern das sogar mit Weiterbildung. Also wenn jemand zu uns kommt, wir haben einige Mitarbeiter, die auch etwas älter sind. Es ist mega. Hatten wir auch vorhin das Thema auch mit der Kerstin, die 14 Jahre, das ist wie eine Hirtin gewesen für die Abteilung.
Ja.
Die ist unverzichtbar gewesen und die hinterlässt natürlich auch eine Lücke.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Und wie bei diesen Themen Kind und Karriere, es gibt nicht dieses eine Modell. Also Nein. der Kollege, der mit 55 seinen Job liebt, der arbeitet vielleicht halt auch wirklich noch sehr, sehr, sehr lange ja. über das offizielle Renteneintrittsalter hinaus. Und den Leuten sowas überzustülpen und sie zu verurteilen, eben das ist wirklich häufig, aber eben auch gefährlich.
Genau, ich habe auch ein gutes Beispiel. Wir haben eine Vertrieblerin, die ist Mutter von, ich glaube, 2 Kindern in Teilzeit. Die ist mit der besten Vertrieblerin, die wir haben. Mhm. Aber da hatten jetzt auch gestern Jubiläum, 10 Jahre ist sie bei uns. Und wurde auch nochmal von der Geschäftsführung auch nochmal wirklich in höchsten Tönen gelobt, mhm. was sie für eine tolle Arbeit macht.
Ja.
Und sie ist in Teilzeit.
Ja.
So, und da spielt eigentlich Teilzeit, Vollzeit keine Rolle. Wenn du das machst, was du gerne machst und da auch noch Spaß und Erfolg drin hast, dann ist es doch egal, ob du 20 Stunden oder 40 Stunden arbeitest.
Meiner Erfahrung nach ist Teilzeit sogar häufig ein Erfolgsbooster.
Ja.
Das kennst du dann ja auch mit der harten Deadline.
Ja, genau.
Das sorgt für Priorisierung, das Richtig. Sorgt für auch wirklich eine hohe Arbeitsdichte. Also manchmal ist das vielleicht sogar besser, jemanden so einen engen Zeitrahmen ja. zu setzen, eine Aufgabe zu erfüllen.
Klar, man hat natürlich ein bisschen Druck dann dahinter, mhm. etwas erreichen ja. zu müssen und jetzt nicht diese 40 Stunden, weil ganz ehrlich, wer arbeitet 8 Stunden durchgängig? Ich glaube, die wenigsten.
Das ist menschlich unmöglich.
Das ist gar nicht möglich, mhm. genau. Dementsprechend ist das manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man ein bisschen engeren Rahmen hat und dann ist man doch vielleicht effektiver.
Ja. Hast du denn noch eine andere Phrase, die dich triggert, irgendwas, was dich nervt? Auf dem Spielplatz schon mal angesprochen worden oder im Job oder ja. von Freunden gehört.
Ja. Ja, also welches Vorurteil ich halt immer habe, so ich werde der Vaterrolle nicht gerecht.
So, das Ach ist, so.
Genau, also ich werde so der Vaterrolle nicht gerecht, weil ich halt Vollzeit arbeite. So, das ist so ein Ding, was mich halt immer schon ein bisschen nervt, weil ich mich dann, ich will mich nicht rechtfertigen, aber ja, so eine Äußerung, die nervt halt ein bisschen, mhm. ne? Weil ich glaube, ich macht das gar nicht so schlecht und weil ich auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein habe, tue ich auch alles für die Kinder. Dementsprechend habe ich selber nicht so viel Freizeit
mhm.
und das ist schon so ein Ding, was man immer schon mal wieder hört.
Das verletzt. Und es gibt sogar Studien, die eigentlich das Gegenteil beweisen, dass gerade Kinder von sehr, zu einem hohen Teil erwerbstätigen Eltern sehr viel, sehr früh lernen, auch
genau.
an dem Vorbild der Eltern, die ja den Job auch machen, weil sie darin Erfüllung finden, viel lernen und sich viel abgucken.
Ja.
Während Eltern, die vielleicht selbst gar nicht hundertprozentig zufrieden sind mit ihrem Setup, ja auch durchaus mal negative Bilder auf ihre Richtig. Kinder projizieren.
Richtig, richtig. Und das ist so ein Ding, klar, das nervt hin und wieder mal, aber
mhm.
gut, ich mache weiter.
Ja, da könntest du ja auch sowas sagen wie, ja, ich bin als Mensch glücklich so und meine Kinder sollen einen glücklichen Vater haben. Hast ja. du sowas schon mal versucht?
Ja, absolut. Mhm. Also ich finde nichts Schlimmeres, also ich bin ja glücklich in meiner Situation, mhm. also mir geht's ja gut. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, mhm. was ich kann und ich glaube, nichts Schlimmeres gibt es, wenn ich andersrum wäre, dann vielleicht in Teilzeit arbeite, nicht happy bin und etwas anderes auch für meine Kinder vorlebe.
Ja.
Also meine Kinder sehen, ich bin jemand, der engagiert ist, ich bin zufrieden im Leben, ich bin glücklich und das projiziere ich auch auf die Kinder.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein besseres Vorbild, als ja, wie man auch anders sein kann.
Mhm. Ja, also beim nächsten Mal raushauen, so bin ich am glücklichsten, das ist am besten für alle.
Absolut.
Irgendwie sowas.
Ne? Richtig. Danke für
den Mal Tipp. Ausprobieren.
Sehr gut.
Ja. Und noch eine Phrase oder wie hast du das Gefühl? Noch was raushauen? Oder?
Ich glaube, das passt.
Passt?
Ja. Sonst, viele trauen sich manchmal gar nicht. Also klar, es kommen Äußerungen, aber manchmal ist viele trauen sich gar nicht.
Vielleicht hast du einen Ruf, besonders schlagfertig zu sein.
Ich weiß es nicht.
Oder sie haben Angst, dass es in einem LinkedIn-Posting ja. erscheint.
Aber ja. was eigentlich auch Ich kriege aber auch viel Support tatsächlich. Mhm. Und da denke ich mir aber immer, kriegen es die Frauen auch? So, warum
Ganz
jetzt,
unterschiedlich.
So, warum, mhm. warum wird jetzt, warum werde ich als Vater jetzt, naja, nach Motto mehr so, ja, super und cool und toll, dass du es machst.
Ja, ja.
Da denke ich mir, ja, wenn eine Mama jetzt alleinerziehend ist, dann wird es nicht gesagt. Und das finde ich schade. Mhm. Weil warum jetzt zu mir und warum nicht zu jemand anderem?
Ich glaube sogar ganz abseits von der alleinerziehenden Rolle ist das häufig so, dass Väter früh gelobt werden, also wenn sie das ja. Kind anziehen. Und bei Müttern wird häufig sowas als selbstverständlich vorausgesetzt
ja.
und eigentlich eher nur noch mal drauf rumgehackt, aber nie tatsächlich gelobt.
Ja.
Das ist echt schlimm in der Mutterrolle. Niemand lobt dich für irgendwas. Mhm. Ne? Also die glaub ganze ich. Motivation muss aus einem selbst kommen.
Ist herausfordernd auf jeden Fall.
Ja, aber es ist als Vater wahrscheinlich ähnlich. Außer halt von den Müttern. Ne? Ich glaube, die anderen Mütter finden das wahrscheinlich ganz cool.
Ja, oder? Doch.
Ja, okay. Doch,
nur so ein doch, bisschen. Doch. Nein, doch, eigentlich ganz gut. Also ich bin auf dem Sportplatz bin ich ja doch dann häufig der einzige Mann, weil mhm. sonst die Mütter immer dann mitkommen.
Ja.
Aber es ist trotzdem immer gut. Ich fühle mich mhm. ganz wohl.
Naja, ich glaube, es ist auch mal schön, so die andere Seite besser kennenzulernen.
Ja, einfach, ne? Doch.
Wenn du mal der Außenseiter bist, kannst du dich besser in die Rolle der anderen Außenseiter, die du vielleicht dann sonst mal irgendwo in einem anderen Kontext siehst, reinfühlen.
Richtig, richtig.
Das ist auf jeden Fall lehrreich.
Ja, absolut.
Ja, dann am Ende frage ich immer einmal, was denn mein jeweiliger Gast so an Empfehlungen hat. Sei es ein Podcast, ein Buch, ein Tool, irgendwas, was dir persönlich hilft oder was dich inspiriert, vielleicht rund um das Thema Vereinbarkeit und New Work.
Also was ich ganz privat bei mir gelernt habe, ist, tausch dich mit Menschen aus, die in einer ähnlichen Situation sind wie du. Mhm. Weil das sind ganz, ganz praktische Tipps, die ich halt von Menschen bekommen habe, die in derselben Situation sind oder ähnlichen Situationen sind. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Buchleser. Ich bin eher so der Podcast- oder Videoschauer.
Mhm. Hörbuch vielleicht auch?
Ein Hörbuch, genau. Mhm. Ich könnte den Podcast, ich habe einen ganz interessanten Podcast, den würde ich aber in die Kommentare reinschreiben.
Ja,
packen
wir in die Shownotes. Ja.
Würde ich jetzt noch nicht droppen wollen, ne? Dann bleibt die Spannung hoch.
Das ist gut.
Also das hat mir tatsächlich immer geholfen. Also Menschen im Leben zu haben, die in ähnlichen Situationen sind, dann verfällt man auch nicht in die Opferrolle. Ich armer, sondern hey, guck mal, die Person hat es auch geschafft.
Ja.
Das finde ich halt immer wichtig, nicht immer aus der Opferrolle herauszusprechen, sondern einfach ein anderes Mindset zu haben.
Ja, man kann ganz viel Kraft und Bestärkung aus Vorbildern ziehen.
Genau.
Deswegen finde ich es so wichtig, Vorbilder in diesem Podcast zu porträtieren.
Ja.
Ich selbst hätte gerne mehr gehabt, muss ich ehrlich sagen. Hast du genug für so eine Vaterrolle?
Ich meine, gut, also ich habe tolle Eltern. Also ich bin wirklich wohlbehütet aufgewachsen im Elternhaus. Also ich hatte immer meine Eltern natürlich auch als Vorbild gehabt. Meine Mutter, die sich immer rührend um uns gekümmert hat und auch alles dafür getan hat, dass es einfach uns gut geht. So, ne? Das habe ich schon wirklich sehr, sehr genossen, auch bei uns im Elternhaus. Und klar, meine Eltern sind in vielen Dingen Vorbild, die sind heute in Rente, die supporten natürlich auch da, wo sie können und jetzt eher nur mehr für Enkelkinder als für uns Kinder, aber das ist halt bei Großeltern
ja,
so.
Ja, aber das ist dann ja auch für dich.
Absolut, also ich genieße es. Ich genieße es natürlich auch, wenn die dann mal 3, 4, 5 Tage dann bei den Großeltern sind und das ist, finde ich, halt wichtig. Und das sind natürlich auch mal Vorbilder, die ich halt habe. Aber mir fallen tatsächlich gar nicht so im äußeren Umfeld Menschen auf, die das dann auch offen damit umgehen. Ich glaube, das ist so ein Tabuthema vielleicht auch gerade bei der einen oder anderen. Aber ich habe damit zum Beispiel auch auf LinkedIn letztens ja auch einen Post gehabt, der war sehr, sehr gut. Also der hatte eine sehr hohe Reichweite.
Der ist in der Vereinbarkeitsbubble explodiert, kann ich dir sagen.
Der ist gut angekommen.
Ja.
Das wäre mir auch mal wichtig, auch mal da einfach mal mal auch meinen Standpunkt zu erklären.
Mhm. Ja, das hast du hier getan.
Danke.
Ich glaube, es waren ganz viele Tipps dabei, viele Inspirationen. Ich finde auch, du hast dich einfach ganz nahbar, authentisch gezeigt. Und ich glaube, das wirft auf dein Unternehmen und auf dich auch einfach ein sehr, sehr, sehr positives Licht.
Dankeschön. Hat mich extrem gefreut, auch mal einen etwas anderen Podcast zu führen, ein bisschen persönlicher, und das hat mir sehr gut gefallen. Danke dir.
Ja, danke dir und euch allen noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der nächsten Episode von Work-Life-Rebels.
Ciao.
Tschüss.